NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Oktober 1966. Der Todestag des Malers und Bildhauers Otto Pankok.
Otto Pankok, Weg 4, Hünxe bei Wesel am Niederrhein. Ein Herrenhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, umgeben von einem kleinen Park, eine Scheune, ein Hühnerstall. In diesem Idyll verbrachte Otto Pankok seine letzten Lebensjahre und hier starb er, heute vor 50 Jahren. Das Landleben, die Abgeschiedenheit hat er häufig gesucht, auch weil er es musste. Denn das Leben des 1893 in Mülheim an der Ruhr geborenen Künstlers war im Nationalsozialismus ständig in Gefahr. Die Tochter Eva Pankok erinnert sich.
Einmal hatte er ein Bild gemalt, Hitler als König, und der Tod packte ihn von hinten. Und das betrachteten gerade Freunde in unserem Wohnzimmer. Und da flog die Tür auf und drei Gestapo-Leute polterten herein. Dann fragte der eine, wo sind wir hier? Und dann sagte mein Vater, in einem Zimmer. Und drehte dabei das Bild um, sodass es mit dem Rücken zum Raum stand. Ja, und als sie weg waren, wurde das Bild ganz schnell ausgerahmt. Und der Maler Theo Champion hat es dann zur Adele Konze gebracht in Düsseldorf-Oberkassel. Und die hat eine doppelte Schrankwand. Und da verschwand das Bild dann dahinter.
Otto Pankok begann seine künstlerische Laufbahn früh. Seine Mutter war Hobbymalerin. Der Vater war Arzt und behandelte oft arme Patienten kostenlos. So fand seine malerische Begabung frühe Förderung und sein soziales Empfinden auch. Das Frühwerk Otto Pankoks wird heute im Museum Alte Post in Mülheim aufbewahrt. Anja Bauer-Kersken ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Er hat gesehen und gezeichnet, so fing es an hier schon in den Mülheimer Jahren, dass er die Nachbarskinder porträtierte. Oder jetzt hier dieser Hausierer beispielsweise, da spricht ein Gesicht im Prinzip Bände. Er hat es nachempfunden, jede Falte, jede Regung und ein unheimliches Gespür für Physiognomien auch entwickelt.
Im Buch Stern und Blume hat Otto Pankok seine Kindheitserinnerungen aufgeschrieben. Die Zeichnung war sein erstes Medium, vor allem die Kohlezeichnung. Und sein Interesse galt der Natur und dem Licht, das er bei alten Meistern bewunderte.
Als Kind hatte ich eine stille Liebe, das war Rembrandt. Oft dachte ich tagelang an ihn, namentlich aber des Abends im Bett. Da ging ich in Gedanken in seinen Bildern spazieren, bis ich einschlief.
Pankoks Kohlezeichnungen leben wie altmeisterliche Gemälde von starken Kontrasten. Tiefstem Schwarz und intensivem Licht.
Das waren ja auch in seinem Frühwerk immer wieder ganz stark diese realistischen Tendenzen. Dieses ist von 1909 eines der frühesten Selbstporträts von Otto Pankok, wo er so im Dreiviertelprofil ja uns als Betrachter gar nicht anschaut, sondern eigentlich so etwas in der Ferne fixiert. Aber man sieht einfach so auch seine markanten Gesichtszüge und einen sehr, sehr offenen, fragenden Blick auch.
Er setzt mit Deckweiß Lichtpunkte. Aber er wischt auch und reibt, schraffiert große Flächen und schafft dadurch räumliche Tiefe, ohne sich um technische Konventionen zu scheren. Ganz so, als habe er das Zeichnen gerade erst erfunden. Die Kunstakademie, an die er nach dem Abitur 1912 ging, erschien Otto Pankok furchtbar theoretisch.
Meine Akademiezeit hat ziemlich kurz gedauert. Ich war nur einige Wochen in Düsseldorf und später in Weimar ein Semester, sodass ich wohl sagen kann, ich bin mehr Autodidakt als Schüler einer Akademie.
In Stern und Blume schreibt er,
Professor Adolf Männchen erschien eines Tages mit einem Zollstock in der Klasse, um nachzuweisen, dass alle meine Bilder nach dem goldenen Schnitt aufgebaut waren. Als ihm der Beweis tatsächlich gelungen zu sein schien, war mir die Malerei für Wochen verleidet, weil ich bei jedem Strich denken musste, ist das auch der goldene Schnitt? Eines Tages knallte ich die Tür zu und stürzte zum Bahnhof. Nie wieder Akademie.
Was folgt auf den Abbruch des Studiums, ist ein Jahr, das Otto Pankok als das schönste seines Lebens rühmte.
Es begann ein herrliches Jahr in einem oldenburgischen Dorf in ungeheurer Einsamkeit. Ohne dieses rauschhafte Jahr wäre die Folgezeit nicht ertragbar gewesen.
Sein Thema ist weiterhin der Mensch. Während die Malerei der Zeit sich vor allem bürgerlichen Themen widmet, stellt Pankok ungeschönt das Leben in Armut und Not dar.
Ein Schwelgen in Kohle und Papier, ein Suchen nach dem Wesen des Menschen, bei armen Weibern und Tagelöhnerinnen, die wie aus dem Sandboden ausgewachsen waren, fraßen, was sie der Erde abrangen, in Tuberkulose und Schmutz hinstarben und wieder völlig zur Erde wurden. Ich suchte der Natur und den Elementen so nahe zu sein, wie diese einfachen Menschen in ihren Hütten und auf ihren Feldern, zu denen mein Instinkt mich getrieben. Eines Tages standen feldgraue Posten an den Eisenbahnlinien.
Das Feldgrau der Uniform musste vom Winter 1914 an auch Otto Pankok tragen. An der Westfront in Nordfrankreich wurde er in einem Schützengraben verschüttet und überlebte nur knapp. Es folgten lange Aufenthalte in Lazaretten und Sanatorien. Zurückgekehrt nach Düsseldorf werden seine Bilder noch ernster. Er entdeckt den Holzschnitt. Sein Stil wird expressiver, seine Motive anklagender, weniger realistisch. Und er schließt sich der Avantgarde an, die sich im Café der Künstlermutter Johanna Ey trifft.
Er kommt 1919 nach Düsseldorf, schließt sich mit seinem Freund Gerd Wollheim, von dem wir hier jetzt im Holzschnitt ein Porträt haben, dem Aktivistenbund und dem Jungen Rheinland, an. Beide gehören ganz schnell zum Kreis um Mutter Ey, sind auch Mitherausgeber der Zeitschrift des Ey. Ja, und da ist es natürlich dann in Düsseldorf ein ganz heißes Pflaster. Und da kann man so wirklich so diesen ersten Stilwechsel sehen. Er saugt diese expressionistische Formensprache auf. Hier wird die Perspektive verzerrt. Man hat ganz ungewöhnliche Blickwinkel und da ist viel los.
Otto Pankok ist plötzlich im Zentrum der Avantgarde und wird international wahrgenommen. Erste Ausstellungen gibt es in Düsseldorf und Münster und Pankok ist gefragt auf dem Kunstmarkt. 1921 heiratet er die Journalistin und Verlegertochter Hulda Droste, wird Pressezeichner für den Düsseldorfer Mittag und gründet eine Familie. Was bleibt, ist seine kritische, eigenständige Haltung und seine Ablehnung künstlerischer Moden.
Als das letzte miserable Schlagwort von der neuen Sachlichkeit aufkam, drängte sich eine große Zahl von Malern in den Vordergrund, die stumpfsinnig und gedankenfaul im Abmalen von Gegenständen x-beliebiger Art die Kunst zu finden glaubten. Je näher dem Foto, umso lieber. Man verwechsle diese Pseudokünstler nicht mit jenen Malern, die abseits vom Kunstbetrieb zu Malerei gelangten. Ihre Kunst zeichnet sich durch große Einfachheit, Ergriffenheit und tiefe Liebe zu den Dingen der Welt aus.
Nach dem kurzen Ausflug in den Expressionismus kehrt Pankok schnell wieder zu seinem einfachen und ergriffenen Stil zurück und findet seine Motive in Sinti und Roma, die auf dem Düsseldorfer Heinefeld zusammen mit Arbeits- und Obdachlosen kampieren.
Ich stieß durch Zufall eigentlich auf die Zigeuner. Die hatten sich bei Düsseldorf niedergelassen, vor der Hitlerzeit, als die Arbeitslosigkeit sehr stark war in Deutschland und immer mehr wuchs. Da verarmten natürlich auch die Zigeunerfamilien bis zum Elend. Und dann haben sie ihre Räder abmontiert und haben sich da kleine Hütten von gebaut.
Auch Pankok baute sich eine Hütte auf dem Heinefeld und begann, die Menschen zu malen. Seine Tochter Eva erinnert sich.
Im Winter hat er den Ofen angesteckt und dann kamen die ganzen Kinder zu dieser herrlichen Wärme. Die sind die Kinder und dann die Mütter hinterher und dann die Väter. Und so wurde er ihr Molari, ihr Maler.
Die Bilder aus dieser Zeit machen Pankok berühmt. Heute sind sie Teil der Sammlung in Haus Esselt in Hünxe. Annette Burger ist die Leiterin.
Ja, hier haben Sie ein ganz typisches Bild, was damals entstanden ist im Heinefeld, wo er sehr viele Sinti-Kinder gezeichnet hat. Und wir kennen auch von den meisten die einzelnen Geschichten, weil Pankok nicht nur gezeichnet hat, sondern er hat gleichzeitig auch dazu geschrieben. Hier schauen Sie sich an, diese Trauer, diese Einsamkeit oder diese großen Augen, ja, die vielleicht auch Angst ausdrücken. Und das konnte Pankok so in dieser Form zeichnen, weil er sehr intensiv auch mit diesen Kindern gelebt hat.
Haben die Zigeuner Sie zunächst als Künstler angezogen, also als Erscheinungen, die Sie porträtieren wollten?
Ja, als Erscheinungen gewiss. Und als Menschen.
Und als Menschen natürlich?
Ja.
Ja, ich frage deswegen, wie Sie sich denken können, Sie sind ja später dann auch für Sie eingetreten, haben versucht, Sie zu beschützen vor den Übergriffen im Dritten Reich.
Ja, gewiss versucht habe ich das wohl, aber natürlich ohne Erfolg.
zum Beispiel Pammelitz, die ist mir selbst noch ein Begriff, weil sie damals mit ihrer Familie nach Südfrankreich fliehen konnte, noch rechtzeitig, während Ringela, das ist eine Schwester von ihr, die war damals schon mit jemandem verheiratet und ist deshalb hier vor Ort geblieben und die ist dann später im Konzentrationslager umgekommen.
In dieser Zeit entsteht auch der große Zyklus der Passion, ein christlich-humanistischer Aufschrei gegen die Gräuel der Willkürherrschaft. Andrea Bauer-Kersken vom Museum Mülheim.
Die Passion, da ist wirklich eine ganz stark politische Botschaft hinter. Sie umfasst ja 60 Kohlezeichnungen, da tauchen eine Reihe von Roma-Freunden dann auch auf. Und ein Blatt des Gekreuzigten, da ist sein Künstlerfreund Karl Schwesig porträtiert. Und er hängt am Kreuz und Karl Schwesig hatte ein schweres Schicksal zu tragen. Er wurde auch inhaftiert und gefoltert. Und im Prinzip ist auch diese Passion ein Kommentar, eine wirklich offene Kritik.
Im Nationalsozialismus wurde Otto Pankok das Malen verboten und seine Werke als entartete Kunst gebrandmarkt. Ein Fluchtversuch in die Schweiz scheiterte und Pankok musste jahrelang sich selbst und seine Werke verstecken.
Ich habe möglichst nicht mehr in Düsseldorf gearbeitet, sondern ich habe so wie ein Hase Haken geschlagen. Einmal war ich im Emsland, dann für einige Monate verschwunden in einem Wald an der polnischen Grenze in der Eifel.
Zurückgekehrt aus der inneren Emigration wird Otto Pankok 1947 als Professor an die Düsseldorfer Kunstakademie berufen und lehrt dort seine humanistische Malerei auch einem später prominenten Schüler, dem Schriftsteller Günter Grass.
Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gingen im Atelier Otto Pankoks und im Atelier seiner Schüler junge und alte Zigeuner ein und aus. Der Zeichner und Meister des Holzschnitts Otto Pankok verstand es, mich und andere Schüler zu lehren, mit ihnen umzugehen und, fern aller romantischen Verklärung, die jeglicher Verfolgung trotzende Schönheit ihrer Existenz zu begreifen. Der Ort dieser für mich grundlegenden Lektion war die Kunstakademie Düsseldorf.
Pankok zeigt auch als Akademieprofessor Haltung und setzt sich für die Menschenrechte und den Frieden ein. Von der Gedenkstätte Yad Vashem wird er posthum als Gerechter unter den Völkern geehrt, auch weil er eine Jüdin vor den Nazis versteckt hat. Sein Holzschnitt Christus zerbricht das Gewehr wird zum Symbol der Friedensbewegung. Tochter Eva Pankok.
Er war mit der Welt nicht einverstanden. Er wollte ganz zum Schluss noch einen Zyklus machen. Der große Pan ist tot. Er sah, wie unsere Erde immer mehr kaputt geht. Ganz zum Schluss wollte er aber doch noch mal reisen. Und da sind wir zusammen in die Bretagne gefahren. Und ja, da war er noch einmal ganz glücklich, hat 21 große Kohlebilder gemalt. Ja, und dann brach er zusammen und da habe ich ihn fast sterbend dann nach Hause gebracht. Ja.
Die Kunstgeschichte hat sich für Otto Pankok bis heute nicht sehr interessiert. Vielleicht war er ihr zu engagiert, zu eigenwillig, zu wenig einzuordnen in gängige Kunstrichtungen. Beate Riese, Leiterin des Museums Alte Post in Mülheim.
Natürlich fehlt eine große wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Werk, vielleicht auch mit der Biografie. Er gehört jetzt nicht zur allerersten Garde der klassischen Moderne, das ist einfach so. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellt er sich zum Teil selber auch etwas ins Aus, weil er natürlich jemand ist, der die Abstraktion wahnsinnig kritisiert, der später auch zum Antipoden von Joseph Beuys wird, der mit den ganz modernen Bewegungen teilweise auch hadert. Und natürlich das Trauma, was während der Nazizeit passiert ist, dass eben auch seine Modelle, die Roma, dass die zum großen Teil ja ermordet worden sind.
Als Otto Pankok am 20. Oktober 1966 starb, hinterließ er 6000 Zeichnungen und mehr als 2000 Holzschnitte. Außerdem Lithografien, Radierungen und Plastiken. Und eine Botschaft.
Man kann die Menschen sehr schnell gleichschalten, aber diese gleichgeschalteten Menschen wieder selbstständig machen, das erfordert natürlich eine lange Zeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Wiesler an Otto Pankok, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.